Jesus, wie wir gerade gesungen haben, wir wollen zu dir kommen, zu dir allein, weil du bist die Quelle des lebendigen Wassers, du bist unsere große Liebe. Und so bitte schenke, dass wir dieses Wunder heute, obwohl wir hier vor Ort sitzen oder irgendwo anders auf dieser Erde sitzen, dass wir doch mit dir in deinem himmlischen Tempel Gemeinschaft haben dürfen, durch dein Wort, der Kraft deines Geistes. Bitte befähige mich, bitte befähige mein Reden, schenkt mir, dass ich es laut und deutlich und verständlich sagen darf, deine Herrlichkeit verkündigen darf. Bitte schenkt, dass die Herzen offen sind und erfreut werden, belebt werden durch deine Gegenwart. Amen. Liebe Geschwister, wenn wir in die Karwoche hineingehen, dann ist es zum einen eine Woche, die tief geprägt ist von Leid, die eine Woche, wo wir uns Zeit nehmen, so einem extra Gottesdienst uns Zeit nehmen, sogar der Staat gibt uns einen extra Ruhetag, wo wir uns erinnern dürfen an das Leiden unseres Herrn, an seinen Tod, an sein stellvertretendes Sühneopfer. Und so ist es eine besondere Woche. Dazu gehört natürlich auch die Auferstehung, die möchte ich aber jetzt mal noch hinten anstehen. Karfreitag kommt vor Ostersonntag. Diese Woche ist gekennzeichnet durch Leid unter dem Gericht Gottes. Leid unter dem Gericht Gottes. Welches Buch in der Bibel drückt diese Wahrheit am intensivsten und am kompaktesten, ja, am intensivsten aus? Welches Buch? Gott hat sich ein Buch in der Schrift vorgenommen, um Leid durch Gericht Gottes durch das komplette Buch hindurch zu entfalten. Und dieses Buch wollen wir heute anschauen, weil ich dachte, es ist ein guter Rahmen dieser Karwoche, uns damit zu beschäftigen. Das Buch ist das Buch Klagelieder im Alten Testament. Ihr dürft es gerne aufschlagen. Dieses Buch wollen wir heute anschauen. Es hat Gott, unserem Herrn, gefallen, sich fünf Kapitel Zeit zu nehmen, Leid unter Gericht zu beschreiben. Und damit ist das Klagelieder das Buch, das am gepresstesten das Thema Leid, das Thema Klage aufgrund von Sünde und Gericht Gottes beschreibt. Wenn einer einwendet und sagt, aber was ist mit Hiob? Hiob bespricht auch das Leid, aber Hiob bespricht das Leiden eines, der vollkommen vor Gott ist. Klagelieder bespricht das Leid von denen, die aufgrund von Sünde massiv gestraft werden. Ganz, ganz großer Unterschied, auch wenn sie ähnliche Themen haben. Ich möchte heute nicht allein das Buch Klagelieder anschauen, sondern ich möchte heute uns damit hineinnehmen, wie wir in diesem Buch Klagelieder im Alten Testament die Herrlichkeit Christi finden. Ich habe schon damit angefangen, vor allem das Leiden Christi, das Leiden unseres Herrn an Golgatha. Dieses möchte ich aus diesem Buch herausheben. Schon allein, wenn wir diese einfache Frage stellen und die Beobachtung anstellen, das Buch Klagelieder beschreibt am kompaktesten, am intensivsten das Leiden aufgrund von Gericht. Schon allein, wenn wir diese Beobachtung anstellen, ist der Gedanke nicht mehr weit, es könnte etwas mit Golgatha zu tun haben, der Ort des größten Leidens auf dieser Welt aufgrund von Gericht, oder? Ich möchte verschiedene Anläufe unternehmen, und eine Brille aufsetzen, wie wir dieses Buch lesen, damit uns das Werk unseres Herrn dadurch strahlt. Ich möchte verschiedene Fragen an dieses Buch stellen, verschiedene Einordnungen vornehmen, wie dieses Buch von Christus redet. Und die erste Frage, die ich stellen möchte in diesem Zusammenhang, wer hat das Buch geschrieben? Wer hat dieses Buch Klagelieder geschrieben? Und wir müssen eine doppelte Antwort geben. Zum einen, wir wissen es nicht. Das war wahrscheinlich Jeremia, es steht aber im Buch selber nicht drin. Die Kirchengeschichte, sowohl die jüdische, ist schon keine Kirchengeschichte. Sowohl die jüdische Geschichte als auch die christliche Geschichte geben Zeugnis von Anfang an, dass es wohl Jeremia war. Die griechische Übersetzung, die Septuaginta, schreibt es oben in das Buch hinein, dass Jeremia beim Niedergang von Jerusalem, als es nach Babel abgeführt wurde, er dort saß und diese Klagelieder gesungen hat. Wir finden von Jeremia, zum Beispiel Jeremia 7, Vers 29, finden wir das Zeugnis, dass er weitere Klagelieder geschrieben hat. 2. Chronik 35, Vers 25, er hat Klagen über Josia geschrieben. Er hat Klagelieder geschrieben und wir können davon ausgehen, dass es Jeremia war, der dieses Buch geschrieben hat. Aber wisst ihr, das ist gar nicht so ganz wichtig, wer dieses Buch geschrieben hat. Wichtiger ist vielmehr, wer hat es inspiriert? Und das ist unser Herr. Unser Herr hat seinen Geist in dieses Buch gegeben, sonst hätten wir es heute nicht mehr. Hat es aufschreiben lassen, hat es in unsere Bibeln kommen lassen, damit wir es haben. Und wenn unser Herr, der Geist unseres Herrn es inspiriert hat, dann haben wir hier den ersten Anhaltspunkt. Es muss etwas mit Christus zu tun haben, denn der Geist führt immerhin zu Christus. Weil dieses Buch inspiriert ist, können wir davon ausgehen, können wir die Annahme stellen, dieses Buch verkündigt uns das Evangelium von Jesus Christus. Der erste Schliff an der Brille, die ich euch heute aufsetzen möchte, die erste Ausrichtung, ein inspiriertes Buch, das von Jesus Christus spricht. Nichts Neues für euch vermutlich. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, die zweite Arbeit, die ich an diesem Brillenglas vornehmen möchte, um es euch aufzusetzen, ist, in welchem historischen Kontext ist dieses Buch geschrieben worden? Was lesen wir aus der Bibel, in welchem Zusammenhang dieses Buch geschrieben wurde? Ich habe es schon angedeutet, dieses Buch wurde geschrieben als eine Klage für den Niedergang von Jerusalem. Wir könnten zum Beispiel in Jeremia 52 oder in 2. König 24 und 25 nachlesen, wie durch den König von Babel Jerusalem infolge von Belagerung weggeführt wurde, niedergebrannt wurde, zerstört wurde, der König weggeführt wurde, dann wurden seine Augen geblendet, seine Söhne wurden davor noch vor seinen Augen umgebracht. Ein Gericht an Jerusalem, ein Gericht, das abschließend Gottes Gericht über dem Volk ausgeführt hat. Und hier gab es Leute von Jeremia und in seinem Umfeld, die dieses Buch geschrieben haben, die dieses Buch als eine Klage geschrieben haben über das Leid, das über Jerusalem hereinbricht. Und sie haben diese Klage geschrieben vor dem Hintergrund der Bundesflüche aus Mose. Mose schreibt immer wieder in zwei Stellen, in 3. Mose 26 und 5. Mose 28, schreibt am Ende von diesen Büchern Abschnitte, wo er sagt, folgt mir, gehorcht mein Geboten und ihr werdet Segen ernten. Aber folgt ihr mir nicht und ich werde euch verfluchen. Und Klagelieder, so wie wir es hier haben, ist eine Verarbeitung dieser Bundesflüche. Ich möchte es euch gleich zeigen. Das heißt, Jeremia und sein Umfeld saßen da und haben gemerkt, das, was Gott gesagt hat, wir werden verflucht werden, hat sich in unserer Zeit erfüllt und wir sind Verfluchte Gottes, weil wir gerichtet werden. Ich möchte euch das zeigen, und zwar in Kapitel 1, in Vers 3 und Kapitel 1, Vers 5. Diese zwei Verse möchte ich beispielhaft lesen. Wir könnten weitere Verse anführen, aber ich denke, das genügt für heute. Kapitel 1, Vers 3, dort lesen wir, Juda ist ausgewandert vor Elend und vor schwerer Dienstbarkeit. Es wohnt unter den Nationen und hat keine Ruhe. Das kommt aus 5. Mose. Hat keine Ruhe gefunden. Seine Verfolger haben es in der Bedrängnis ergriffen. Und dann in Vers 5, ihre Bedränger sind zum Haupt geworden. Wieder 5. Mose. Ihre Feinde sind sorglos, denn der Herr hat sie betrübt. Wegen der Menge ihrer Übertretungen vor den Bedrängern her sind ihre Kinder in Gefangenschaft gezogen. All diese Formulierungen und noch viele weitere in diesem Buch sind ein Zeugnis dafür, dass Gott seinen Fluch an Israel erfüllt hat. Schlagt mal mit mir auf, 5. Mose, Kapitel 28. Wir finden es ganz am Ende der fünf Bücher Mose und eben in einem von diesen Kapiteln von Segen und Fluch. Die ersten 14 Verse beschreibt Gott, wenn ihr mir gehorcht, dann werdet ihr Segen ernten, dann wird Gott euch segnen. Und dann in Vers 15 schwingt der Ton um und wir kommen zum Fluch. Ich möchte mal den Vers 15 beispielsweise lesen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, indem du darauf achtest, alle seine Gebote und seine Satzung zu tun, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann in Vers 41. Söhne und Töchter wirst du zeugen, aber sie werden dir nicht gehören und sie werden in Gefangenschaft gehen. Das haben wir gelesen in den Klageliedern. Vers 44. Er, der Feind, wird dir leihen, aber du wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt, aber du wirst zum Schwanz werden. Er wird erhaben sein, ihr werdet ihn fragen, hast du mir nicht mal? Aber er wird nichts von dir erbitten, weil er hat du nicht. Er wird das Haupt über dich werden. Auch Klagelieder 1, Vers 5. Vers 65, am Ende von diesem Kapitel, Vers 65. Es sind nicht eine der großen, wirklich dramatischen Flüche, die sich erfüllt haben. Wir werden es in den Klageliedern nachher noch. Nein, warte, ich war zu schnell. Noch nicht. Vers 65. Und unter Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätten finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, Erlöschen der Augen und Verschmachten der Seele. All das, was wir hier in diesem Vers finden, finden wir in den Klageliedern. Ein Teil davon habe ich euch vorgelesen, Klagelieder 1, Vers 3, wo sie sagen, wir sind ruhelos unter Nationen. Ruhelos dort. Ich möchte euch noch auf eine Sache hinweisen, die uns nachher noch mal begegnen wird, und zwar in den Versen 53, 55 und 56. Und in der Belagerung und in der Bedrängnis, womit deine Feinde dich bedrängen, wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Vers 55, richtig? Nein, 56, Entschuldigung, 56. Und die Weichlichste unter dir und die am meisten Verzärtelte, es geht um Frauen, die vor Verzärtelung und Verweichlichung nie versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, deren Augen wird missgünstig sehen auf ihren eigenen Mann und auf ihren Sohn und ihre Tochter, wegen ihrer Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervorgeht, und wegen ihrer Kinder, die sie gebiert. Denn sie wird sie im Geheimen aufessen, aus Mangel an allem, in der Belagerung, in der Bedrängnis, womit dein Feind dich bedrängen wird in deinen Toren. Das ist, was ich meinte. So hässlich und so dramatisch, dieser Fluch. Und Klagelieder werden es nachher sehen, es greift es auf. Was ist der historische Kontext von den Klageliedern? Jerusalem wird umzingelt über Monate hin von Babylon und irgendwann brechen die Mauern ein und das Volk wird eingenommen. Und Jeremia und eine kleine Gruppe an Menschen merken, Gottes Fluch ergießt sich über uns, wie er hier im Wort Gottes geschrieben steht. Und sie verarbeiten das in diesen Klageliedern, schreiben das nieder, das kommt in eine Tradition hinein, wir können das in Zacharia 7, Vers 3 lesen zum Beispiel, dass Israel von da an jedes Jahr in diesem Monat ab, so heißt er, das ist ungefähr Juli, August rum, in dieser Zeit dieses Volk immer wieder diese Klagelieder gelesen haben, um sich zu erinnern, das ist über uns gekommen. Bis heute übrigens, es gibt 5 Bücher, die Juden bis heute lesen an einem Jahrestag, und dieses Klagelied wird bis heute in dieser Zeit, Juli, August, ich meine 9. ab, könnt ihr danach gucken, wann das genau ist, wird es bis heute gelesen. Ist übrigens der gleiche Tag, wo auch die Mauern des Tempels um 70 nach Christus zerstört worden, der gleiche Tag. Und der gleiche Tag, als irgendwann 500, 600 rum der Bar Kochba-Aufstand niedergeschlagen wurde. Der Bar Kochba war ein Christus anscheinend, ein falscher Christus, den sie hohe Hoffnung gesetzt hatten. Und auch er war an diesem Tag, wo er niedergeschlagen wurde. Und da lesen sie dieses Buch bis heute. Die Klagelieder sind eine Verarbeitung, eine Klage darüber, dass Gott Jerusalem hat in die Hände Babylons gegeben. Und mit Jerusalem ist der Schlussstrich über das Nordreich schon lange, aber auch über das Südreich, über ganz Israel gezogen. Und alle wurden ins Gericht, ins Exil verbracht. Und die Jeremia und eine Gruppe um ihn herum, waren vermutlich nicht viele, die wirklich gläubig waren, eine Gruppe um ihn herum, hat es niedergeschrieben, haben geklagt zu Gott. Gott, warum so ein Leid? Das sind die Klagelieder. Ich möchte eine weitere Frage stellen. Wo finden wir das Klagelied in der Bibel? Offensichtlich im Alten Testament, oder? Und wir wissen, alles, was im Alten Testament geschrieben steht, ist Vorausschatten hin zu Christus. Wo finden wir es in unserer Bibel? Wenn ihr Klagelieder 1 aufgeschlagen habt, dann ist es ziemlich einfach. Was steht direkt davor? Jeremia. Was steht danach, ist nicht weit weg, da wird Hesekiel stehen in eurer Bibel. In unserer Bibel ist Klagelieder zwischen Jeremia und Hesekiel. Warum? Das war die historische Situation. Jeremia hat es vermutlich geschrieben deswegen. Aber eigentlich gehören die Klagelieder nicht an diesen Platz. Erinnert ihr euch an Jesus, Lukas 24? Er sagt, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, bei Mose, bei den Propheten und in den Schriften. Das ist eine Dreiteilung, wie Jesus das Alte Testament gesehen hat. Mose, Propheten und Schriften. Schriften, Weisheitsschriften, manchmal sagen wir auch Psalmen davon. Und dazu gehört die Klagelieder. Mose hat die Grundlage im Alten Testament gelegt, hat dem Volk gesagt, ihr braucht Erlösung. Die Propheten haben gesagt, der Erlöser wird kommen, glaubt an ihn und tut Buße. Und die Klagelieder, wenn ich es reduzieren und einfach sagen darf, das ist aus dem Leben heraus ein Leben in der Notwendigkeit der Erlösung und in der Hoffnung, dass er kommen wird, in der Verarbeitung des Evangeliums im konkreten Leben. Dazu gehört dann zum Beispiel die Psalmen, ganz offensichtlich, oder? Die Psalmen sind Theologie im Alltag verarbeitet, in Klage, in Freude, in Leid, in Hoffnung. Und dazu gehören auch die Klagelieder. Sie sind, wie ich es gerade schon angedeutet habe, Verarbeitung der Theologie, der Wahrheiten Gottes im konkreten Leben. In der ursprünglichen, der hebräischen Bibel finden wir es, die Klagelieder nach Prediger, nach Salomo. Salomo hat Sprüche, Prediger, Hohelied geschrieben. Und dann kommen die Klagelieder und danach kommt Esther und Daniel. Das sind zwei Bücher, die eignen sich am Ende der Exilzeit oder im Exil. Und danach kommen dann Esdra, Nehemia, die zurückführen. Aber da steht diese Klagelieder am Anfang des Exils und die Verarbeitung, wie ich es gerade schon gesagt habe. Gott, warum dieses Leid? Das heißt, wir können sagen, die Klagelieder sind von ihrer Gattung her, von ihrer Stellung, sind sie ein persönliches, emotionale Aufarbeitung von Theologie in der konkreten Situation. Im Hebräischen gibt es ein Wort, das besonders dieses emotionale, das Empfinden, die Abhängigkeit ausdrückt, Gefühle ausdrückt. Das ist dieses Wort Nefesh für Seele oder Kehle, je nachdem, wie man es übersetzt. Und die Klagelieder sind das Buch, das dieses Wort Nefesh am meisten verwendet im Verhältnis zu seinem Umfang. Wer da zahlen möchte, auf 1000 Wörter ungefähr 4,5 Mal. Kein anderes Buch kommt dann dort ran. Die Klagelieder sind wenn nicht das emotionalste Buch in der ganzen Schrift. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, okay, warum suche ich es mir aus? Aber irgendwie doch, gut, tut auch mir gut, mich damit zu beschäftigen. Kurzum, die Klagelieder sind eine persönliche, emotionale Verarbeitung von dem, was damals passiert. Wir stellen verschiedene Fragen an die Klagelieder. Die erste Frage, die wir gestellt haben, ist, wer hat es geschrieben? Wir haben gesehen, Gott hat es geschrieben und damit haben wir eine ewige göttliche Botschaft. die zu Christus hinführt. Die zweite Frage, die wir gestellt haben, in welchem historischen Zusammenhang wurde dieses Buch geschrieben? Wir haben gesehen, es hat mit dem Fall Jerusalems zu tun, und dass Jeremia und eine Gruppe um ihn herum es verarbeitet in Weisheitsliteratur, in persönlich-emotionaler Art und Weise. Die nächste Frage, die ich stellen möchte, wie passt dieses Buch Klagelieder in den großen roten Faden der Bibel? Wie passt dieses Buch dort hinein? Und auch diese Frage hilft uns darin, das Evangelium von Christus zu sehen. Wie passt dieses Buch in die große Geschichte Gottes hinein? Wie beginnt die Geschichte Gottes? Die Geschichte, die Gott mit dieser Schöpfung bringt. Sie beginnt mit einer Schöpfung und sie endet mit einer Schöpfung, oder? 1. Mose 1, Vers 2 und 1 bis 2 und Offenbarung, die letzten zwei Kapitel. Schöpfung bis Schöpfung. Und das beschreibt Gottes Gegenwart am Anfang bei Adam und Eva, noch nicht in Vollkommenheit, aber der Mensch fällt. Und Gottes Gegenwart bei den Menschen wird getrennt und der Mensch ist nicht mehr in Gottes Gegenwart. Und die Zeit geht weiter und dann kommen Abel, Noah, Abraham und sie bauen Altäre, um Gott zu begegnen. Es braucht ein Opfer, um Gott zu begegnen. Bei Abraham finden wir es dann, dass er auf dem Berg Moria opfert. Und Gott später sagt, auf diesem Berg möchte ich ein Opfer darbringen, werde ich ein Opfer ersehen. Und die Zeit geht weiter, aus Abraham kam Isaac, Jakob und Israel wurde groß und Gott führt sie aus Ägypten heraus und führt sie in die Wüste und er gibt ihnen ein Zelt, die Stiftshütte. Und das ist der neue Ort, wo Gott seinem Volk begegnet. Jetzt hat Gott wieder einen Ort, wo er bei seinem Volk leben kann. Die Zeit geht weiter, es kommt Josua, es kommen die Richter, es kommt Samuel, es kommt David und diese Stiftshütte kommt nach Jerusalem und kommt an diesen Ort, der Abraham schon verheißen wurde. Und es geht weiter, von David kommt Salomo und Salomo baut einen Tempel. Aus der Stiftshütte wird ein Tempel. Gott hat ein prangvolles Haus in Jerusalem, wo er bei seinem Volk leben kann. Und sieht wunderbar aus. Salomo sagt, und viele der Verheißungen erfüllen sich und Gott wohnt bei seinem Volk. Aber die Zeit geht wieder weiter und es kommt der nächste Sohn, die Zeit wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und die Sünde wird größer, mit manchem Lichtblicken, aber Sünde im Ganzen wird groß, übermäßig, bis hin zu Jeremia und das Volk wird weggeführt nach Babel und wir kommen zu den Klageliedern. Und so sind die Klagelieder, stehen an diesem Punkt, ähnlich wie beim Garten Eden, Gott schickt die Menschen weg von sich und die Menschen wendet sich immer mehr ab von Gott und Gott sagt an einem Punkt, und jetzt gehe ich von euch weg. Und die Geschichte wiederholt sich, die Klagelieder sind eine Klage darüber, dass Gott nicht mehr bei seinem Volk ist. Ich möchte euch das zeigen. Einer der wichtigen und bedeutenden Klagen in diesem Buch ist, Gott ist nicht mehr bei uns. Geht mal mit mir in Kapitel 3, Vers 44. 3, Vers 44. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, sodass kein Gebet hineindrang. Gott ist nicht mehr im Gebet nahbar. Er hört unsere Gebete nicht mehr. Kapitel 5, Vers 18. Davor, das ist einer der Tiefpunkte, die davor beschrieben stehen, beschreiben wir, wir sind am Boden zerstört. Warum? Vers 18, wegen des Berges Zion, da wo schon Abraham geopfert hat, der verwüstet ist. Füchse streifen darauf umher. Der Ausdruck Füchse streifen darauf umher heißt, da ist Wildnis. Kennt ihr diesen Ausspruch, wo sich Fuchs und Has gut Nacht sagen? Das war Jerusalem. Das ist nicht von Leben und Freude, das ist Tod und nichts mehr. Der Berg Gottes ist zerstört. Vers 20. Warum willst du uns für immer vergessen und verlassen auf immer da? Das ist die Klage. In dieser Frage mündet die Klage wieder. Gott, warum hast du uns verlassen? Warum hast du uns verlassen? Andersrum, Klagelieder hat so viel Hoffnung, so ein ganz, ganz kleines bisschen. Und die Hoffnung ist Gemeinschaft mit Gott. Kapitel 3 heißt es, der Herr ist mein Teil. Im Sinne von, Gott ist alles, was ich habe. Oder, das kommt, ich finde diese Formulierung so gut, in Kapitel 3, Vers 57, ist ja gut, dass dieses Buch klein ist, da können wir öfter mal hin und her schlagen. Vers 57, du hast dich genaht. Gott kommt plötzlich wieder zu ihm, zu dem Beter hier. Kapitel 4, Vers 22, das sind so ganz, ganz einsame Brosamen von Hoffnung in diesem Buch. Zu Ende ist deine Ungerechtigkeit, Tochter Zion. Er wird dich nicht mehr wegführen. Kapitel 5, Vers 21, da waren wir gerade schon. Vers 22 steht, willst du uns für immer da verlassen? Und dann schaut man Vers 21, Herr, bring uns zu dir zurück. Klagelieder sind ein Schrei des Volkes. Gott, warum hast du uns verlassen? Bitte komm zurück. Wenn ich das so formuliere, oder nochmal ein bisschen anders. Mein Gott, warum hast du uns verlassen? Dann sehen wir schon, welche Richtung dieses Klagelied hinweist, oder? Und die Zeit geht weiter. 70 Jahre Exil, Israel kommt zurück. Der Tempel wird gebaut, Jerusalem wird gebaut, aber alle merken, das ist irgendwie nicht. In Esra und in Habakuk lesen wir, dass sie klagen und sagen, der Tempel ist nicht mehr das Wahre, der ist nicht mehr so groß. Die Zeit schreitet weiter daher, ein Heide, Herodes, baut den Tempel auf, dann wurde zwischendrin nochmal zerstört, er baut ihn wieder auf. Unser Herr tritt in den Tempel, er reinigt den Tempel und sagt, das ist nicht Gottes Ort. Ich meine, Samuel wird uns am Sonntag da hineinführen, oder? Wenn ich es richtig weiß. Der Tempel ist nicht mehr Gottes Ort. Und er weint, als er zu Jerusalem hineinzieht, weint, weil er sagt, ihr habt es nicht erkannt. Und er klagt über sie und sagt, hey, ihr werdet verworfen werden, zertreten werden von den Nationen, bis die Zeit der Nationen erfüllt sein wird. Und so kommt es, 70 nach Christus, der Tempel und Jerusalem wird zerstört. Bis heute nicht aufgebaut. Erst leben die Moslems dort, dann leben andere dort. Jerusalem ist zerstört. Und dann kommen wir zu Galater 4, unter anderem Hebräer 12. Und es wird geschrieben von einem neuen Jerusalem. Bibelstunden werden es dann bald haben nach Ostern. Ein neues, das Jerusalem von Tropen. Offenbarung 21, ein neues Jerusalem. Das ist die große Linie, wo sich die Klagelieder einbauen, wo die Klagelieder hinzugehören. Und sie stehen in einer Linie mit dem Vertreibung aus Eden, mit dem Zerstörung von Jerusalem und unserem Herrn, der am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die große Linie, in die sich die Klagelieder einsortieren. Und wir merken, der Fall, die Zerstörung Jerusalems, ist ein Schatten für das Gericht, das an Karfreitag geschieht. Deswegen in dieser Woche ein wunderbares Buch, es anzuschauen. Die Zerstörung Jerusalems ist ein Schatten dafür, dass unser Herr auf Golgatha das Gericht getragen hat und Gott ihn wirklich zerstört hat. Und dann übrigens in Offenbarung 21, Vers 4, und er wird abwischen alle Träne und kein Schmerz und kein Leid wird mehr sein. Die Gemeinde, die Klagelieder in dieser Form haben ein Ende. Die Klagelieder in dieser Form, danke Jakob, haben ein Ende in der neuen Schöpfung. Dann haben sie ihren Dienst getan. Wir drehen Kreise, betrachten das Buch der Klagelieder aus verschiedenen Perspektiven und schauen uns an, wer hat es geschrieben. Wir schauen uns an, was war der historische Zusammenhang. Wir schauen uns an, was ist der große rote Faden. Und jetzt möchte ich uns Hilfe holen, dieses Buch auszulegen. Eine weitere, auch eine letzte Runde zu drehen. Gibt es Menschen, die uns helfen, dieses Buch auszulegen? Ich habe so oft dieses Bild in meinem Kopf, meine Schriftauslegung ist wie so ein ganz kleiner, zärtliche Pflanze, die gerade herausguckt und dann irgendwann zu einem Baum wird, aber das ist noch weiter, einen ganz, ganz dünnen Ast hat. Und meine Auslegung ist, als ob ich hinfasse und sage, das bedeutet das und ich biege es in die eine Richtung und das bedeutet das und ich biege es in die andere Richtung und das Holz kann mir nicht widerstehen, weil meine Auslegung so unvollkommen ist. Das ist mein Bild. Und dann brauche ich Hilfe. Und was macht ihr, die ihr einen Baum pflanzt und wollt, dass er gerade wächst? Unser Vermieter in unserem Garten macht außenrum 3 Pfosten, schlägt sie massiv ein, dass sie feststehen, dicke Pfosten, und bindet diesen Baum daran an, dass er hochwachsen kann und gerade wachsen kann. Sagt uns dann, bitte nicht Volleyball spielen, das ist okay so. Aber ich weiß, der Baum wird gerade wachsen und er wächst. Und ich brauche solche Pfosten, um die Schrift sauber auszulegen. Ich brauche Leute, die mir helfen. Und zwar möchte ich nicht irgendwelche Menschen, die halt irgendwas sagen, sondern ich möchte am besten Menschen, die vom Geist inspiriert sind, die mir sagen, wie ist diese Schrift auszulegen. Gibt es inspirierte Schreiber, die mir sagen, Ruben, Paulus hat dieses Wort so verstanden. Oder ein Johannes, der sagt, guck mal, ich verstehe dieses Buch so. Oder vielleicht sogar unser Herr, der sagt, ich verstehe dieses Buch so. Und dann mache ich mich auf den Weg und schaue, wird dieses Klagelied, diese Klagelieder, werden die im Neuen Testament zitiert? Bei Klagelieder muss ich erschreckend feststellen, nein, werden sie nicht. Okay, aber es gibt noch Hoffnung. Gibt es Anspielung darauf? Anspielungen sind so ähnlich wie Zitate, aber sie sind nicht ganz so offensichtlich. Da muss man dann suchen. Und wisst ihr, da gibt es welche. Und so kann ich von Paulus lernen, kann ich von unserem Herrn lernen, kann ich von Johannes lernen, wie sie die Klagelieder verstanden haben. Und das möchte ich mit uns anschauen als nächsten Schritt, um uns eine gute Brille aufzusetzen, wie wir das Buch der Klagelieder verstehen. Und ich möchte zwei Pflöcke einrammen, zwei Themen ausarbeiten, die nach meinem Eindruck die großen Themen sind, wie das Neue Testament die Klagelieder versteht. Zwei Themen. Das eine wird euch nicht überraschen, das ist das Leiden Jesu. Geht mal mit mir in Klagelieder Kapitel 2, Vers 15. Klagelieder 2, Vers 15. Ich lese euch jetzt hier einen Vers und ich möchte euch dann zeigen, in diesem Fall von Matthäus, dass er sagt, guck mal, genau das, was da steht, das hat sich im Neuen Testament erfüllt. Und dann haben wir von Matthäus eine wunderbare Auslegung, wie er die Klagelieder versteht. Klagelieder 2, Vers 15. Alle, die des Weges ziehen, schlagen über dich die Hände zusammen. Sie zischen und schütteln ihren Kopf über die Tochter Jerusalems. Und dann kommt ein Schimpfwort über Jerusalem. Dann kommt es auf diese Formulierung an, sie schütteln ihren Kopf. Die des Weges ziehen, schütteln ihren Kopf. Geht mal mit mir in Matthäus 27. Wir könnten auch zu Markus gehen, Markus 15 wäre das dann, aber ich möchte es von Matthäus machen. Matthäus 27, Vers 39, aber ich lese erst noch den Vers 35. Matthäus 27, 35, damit wir wissen, in welchem Zusammenhang wir sind. Matthäus 27, 35. Als sie aber ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und so weiter. Also wir sind mitten an dem Tod unseres Herrn. Direkt davor wurde er gekreuzigt. Und schaut mal in Vers 39. Und die Vorübergehenden aber lästerten, indem sie ihre Köpfe schüttelten. Und sprachen, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust und so weiter. Das ist die gleiche Formulierung. Noch deutlicher wird es, wenn wir die griechischen Texte heranziehen, das brauchen wir jetzt hier nicht machen. Das ist genau die gleiche Formulierung, die wir haben. Und die kommt in Matthäus, Matthäus, Markus und in den Klageliedern von diesen Stellen. Und so kann ich sagen, Matthäus sagt uns, Matthäus hat die Klagelieder im Kopf und sagt, was damals bei Jerusalem passiert ist, erfüllt sich in Christus. Jerusalem wurde gerichtet wegen seinen Sünden. Und die Leute haben gespottet und ihren Kopf geschüttelt. Und Matthäus erklärt mir, das Gleiche geschieht bei Christus. Das heißt, er versteht und erklärt mir, was mit Jerusalem passiert, ist ein Vorbild für das Gericht, das Christus getragen hat. Ein Vorbild für das Gericht, das Christus getragen hat. Wenn wir zurückgehen in die Klagelieder, Dann könnten wir in Kapitel 3 gehen. Das möchte ich jetzt nicht machen, sondern ich möchte Kapitel 3 überspringen. Aber Kapitel 3, wenn, könnt ihr für zu Hause vielleicht lesen, ist voll von Bezügen zwischen dem Leiden und dem Kreuz des Todes unseres Herrn. Ich möchte am Freitag, da darf ich predigen, da möchte ich Kapitel 3 auslegen, deswegen schiebe ich das jetzt auf. Mach das dann am Freitag. Wer schon mal vorarbeiten möchte, darf das gern tun. Aber ich möchte mit euch noch in einen Vers gehen, und zwar in Kapitel 4, in Vers 20. Dieser Vers ist so offensichtlich, dass wir das nicht mal vom Neuen Testament her lesen müssen. Aber ich sage euch auch da einen neutestamentlichen Bezug dazu. Klagelieder, Kapitel 4, Vers 20. Unser Lebensoden, der Gesalbte des Herrn, wurde in ihre Gruben gefangen. Von dir, von dem wir sagten, in seinem Schatten werden wir unter den Nationen leben. Da gibt es einen, der heißt Gesalbte des Herrn, Hebräisch, der Messias Gottes. Und sie sagten, in ihm werden wir leben. Er ist unser Lebensoden. Er ist die Kraft, dass wir leben. Und dieser eine wurde in den Gruben gefangen. Dieses Wort Gruben kann auch Tod bedeuten. Er wurde im Tod gefangen. Er wurde gerichtet. Das ist unser Herr. Also die erste Beobachtung, die wir machen, ist an diesen wenigen Stellen, wie gesagt, es gibt mehr Stellen, ist zu sagen, die neutestamentlichen Schreiber verstehen dieses Buch, dieses Gericht, das sich über Babel, über Jerusalem ergießt, als ein Typus, als ein Vorbild für die Leiden unseres Herrn. Jerusalem hat gelitten, unser Herr hat noch viel größer gelitten. Jerusalem hat für seine eigenen Sünden gelitten. Unser Herr hat gelitten für die Sünden seines Volkes. Das heißt, wenn wir uns fragen, was sind die Leiden unseres Herrn, was für Leiden musste er in seinem Tod und in diesem Zusammenhang erleiden, können wir die Klagelieder lesen und dann kriegen einen tiefen Einblick in das Seufzen, in das Stöhnen, das Klagen unseres Herrn. Ich möchte eine zweite Beobachtung machen, wie die neutestamentlichen Schreiber dieses Buch verwenden. Und zwar verwenden sie dieses Buch auch im Zusammenhang mit dem Endgericht bei der Wiederkunft Jesu. Ich werde euch auch das gleich zeigen. Mit dem Endgericht, wenn Christus wiederkommt, dann sagen sie, wird das Gericht, das sich hier an Babel, an Jerusalem erfüllt hat, in den Gottlosen erfüllen. Und das ist auch verständlich, oder? Jeder Mensch wird für seine Sünden gerichtet werden. Die einen vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha und die anderen persönlich, wenn der Herr wiederkommt. Und so hat dieses Buch die doppelte Perspektive und beides. Schlagt mal mit mir auf, Kapitel 1, Vers 15 in den Klageliedern. Kapitel 1, Vers 15. Der Herr hat alle meine Starken weggerafft in meiner Mitte. Er hat ein Fest gegen mich ausgerufen und meine Jünglinge zu zerschmettern. Der Herr hat der Jungfrau, der Tochter Jerusalems, die Kelter getreten. Kennen wir das von Offenbarung 14, oder? Sollen wir das aufschlagen noch, dass wir es im Ohr haben? Offenbarung Kapitel 14. Wir sind dort im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu, die große Ernte über diese Welt. Dort besteht, wie der Sohn des Menschen auf den Wolken sitzt und er schmeißt eine Sichel auf diese Erde, denn die Stunde der Ernte ist gekommen und er erntet die einen ab und er erntet die anderen ab. Und da möchte ich lesen ab Vers 19, Offenbarung 14, Vers 19. Und der Engel legte eine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde und warf sie in die große Kälte des Grimmes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus der Kälte vor bis an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. Das ist genau die gleiche Sprache, wie wir es hier in den Klageliedern finden. Wir finden es in Kapitel 19 nochmal, das brauchen wir jetzt nicht aufschlagen. Das ist das Gericht. Und Johannes erklärt uns hier, was sich damals bei Jerusalem erfüllt hat, ist ein Vorbild nicht allein für Golgatha, sondern ein Vorbild für das ewige Gericht. Gib mal mit mir in den zweiten Petrusbrief, bitte. Jetzt arbeite ich rückwärts, damit wir nicht so viel blättern müssen. Nee, komm, erster Johannesbrief, Kapitel 2, machen wir das. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16 und 17. Ihr erinnert euch sicherlich, habt nicht lieb die Welt. Und dann Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen, merkt euch das, und der Hochmut des Lebens sind nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Diese Lust der Augen wird vergehen. Wir wissen wann, wenn Christus wiederkommt. Wir gehen in die Klagelieder, Kapitel 2, zurück. Ihr habt bestimmt ein Lesezeichen da drin, oder? Klagelieder, Kapitel 2, Vers 4. Seinen Bogen hat er gespannt wie ein Feind, hat mit seiner Rechten sich hingestellt wie ein Gegner und alle Lust der Augen getötet und so weiter. Diese Formulierung Lust der Augen gibt es nur in diesen zwei Stellen. Das, was die Lust der Augen damals weggetan wurden, sagt uns Johannes, das wird in der Wiederkunft Christi beseitigt werden. Der Fall Jerusalems ist ein Vorbild, ein Typus für das Gericht bei der Wiederkunft. Und so weiter. Auch hier wieder könnten wir noch weitere Stellen anführen, das ich jetzt nicht machen möchte. Was sehen wir? Wir sehen vom Neuen Testament her, die Schreiber interpretieren dieses Buch als das Gericht, das unser Herr auf Golgatha getragen hat. Und zwar für sein Volk. Weil Jesus gestorben ist, hat er diesen Bundesfluch für sein Volk getragen. Und gleichzeitig sagt er uns, aber jeder, der nicht zu Christus gehört, wird diesen Bundesfluch selber tragen müssen. Zwei Stellen im Neuen Testament, denn Christus wurde für uns zum Fluch. Galater 3, haben wir uns angeschaut, oder? Christus wurde für uns zum Fluch. Oder Jesus sagt in Matthäus, als er die Schafe von den Böcken trennt, sagt er dann aber zu den Linken, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Die Verfluchten, das ewige Feuer. Diese doppelte Perspektive. So versteht das Neue Testament die Klagelieder. Und in diesem Rahmen müssen wir die Klagelieder auslegen. Dann sind wir in einem guten Rahmen. Dann ist dieses kleine Pflänzchen, von dem ich vorher sprach, gut angebunden und es wackelt nicht hin und her und ich stehe nicht in der Gefahr zu sagen, ich denke, das bedeutet halt das und mal kräftig in die eine Richtung zu drücken. Nein, und jetzt haben wir, wie das Neue Testament, dieses Buch interpretiert. Jakob, willst du uns die Folie einblenden? Danke dir. Ich habe einen Kernsatz formuliert, ich habe euch den mitgebracht, weil, ihr seht es, perfekt, weil solche Kernsätze oft komprimiert sind und da ist manchmal gut, die mitlesen zu können. Ich gebe euch keine Zeit, das zu lesen. Jakob, kannst du den auch im Stream den Leuten zeigen? Perfekt, danke dir. Ich möchte ihn auch vorlesen und kurz erklären. Diese ganzen Aspekte, die wir bisher erarbeitet haben, sie kommen hier alle drin vor. Angesichts seiner eigenen Sünden beklagt und verarbeitet das Volk Gottes den Bundesfluch, erfahren in Klammer, weil das trifft für die Ersten zu, wir haben ihn nicht erfahren. Angesichts seiner eigenen Sünden beklagt und verarbeitet das Volk Gottes den Bundesfluch, und zwar mit Blick auf die Leiden des Messias und mit Blick auf das ewige Gericht. Und was bewirkt das? Das treibt uns in die Arme Gottes. Angesichts seiner eigenen Sünden beklagt und verarbeitet das Volk Gottes den Bundesfluch mit Blick auf den leidenden Messias und das ewige Gericht und wird so in die Arme Gottes getrieben. Das Buch Klagelied ist eine gute Botschaft, weil Christus dieses Leid für uns getragen hat. Und gleichzeitig ist das Klagelied eine schreckliche Botschaft für jeden, der nicht zu Christus gehört. Weil dann ist das, was hier steht, in noch viel größerem Maße das, was auf jeden wartet, wenn er stirbt. Dann wird dieses Gericht sich über jeden ergießen. Ich denke, jetzt haben wir eine gute Brille auf. Haben uns aus verschiedenen Perspektiven versucht, eine Grundlage zu legen, wie diese Klagelieder zu verstehen sind. Haben eine gute Brille auf, wie wir diese Klagelieder zu Christus hinführen. Und jetzt möchte ich die letzte Zeit, die wir haben, einen Überblick über dieses Buch geben. Kurz die Struktur anschauen und dann einen kurzen Überblick über dieses Buch geben, ein paar Hinweise geben. Genau. Dieses Buch hat 5 Kapitel. Und was auffällt ist, jedes Kapitel hat 22 Verse, außer Kapitel 3. Ich werde es immer wieder sagen, Kapitel 3 ist eine Ausnahme. Das ist das Herzstück. Deswegen predige ich das auch am Sonntag. Dieses Buch ist so aufgebaut, dass jeder Vers entsprechend dem hebräischen Alphabet anfängt. Und wie viele Buchstaben hat das hebräische Alphabet? Das könnt ihr wissen. Wenn ihr gut aufgepasst habt. 22, genau. Also ich übertrage das ins Deutsche, okay? Wir brauchen uns nicht mit den hebräischen Buchstaben rumquälen. Also Kapitel 1, Vers 1 beginnt mit A. Bei uns ist es ein W, aber okay, ist ein A. Kapitel 2, da passt es sogar bitterlich, mit B. Kapitel 3, Vers 3, C, D, E. Und dann nicht bis Z, das passt da nicht ganz. Aber quasi A bis Z. Und in diesem Sinne, die Verszählung und die Gliederung in diesem Buch, wie wir sie heute haben, die ist perfekt. Weil das ist durch das ganze Buch hindurch so aufgebaut. Und, diese hebräische Reimform durchzieht dieses ganze Buch und baut damit eine wunderbare Symmetrie auf, gibt diesem Buch eine wunderbare Gliederung. Genau. Kapitel 3, habe ich gesagt, ist eine Ausnahme, wenn jemand aufgepasst hat und nachgeguckt hat, 66 Verse. Was ist 22 mal 3? Genau, weil das Buch beginnt nämlich nicht mit A, sondern es beginnt mit A, 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 B, 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 C, C, C und so weiter. Also wieder im Hebräischen, ihr versteht. Das hat es immer dreifach. Warum? Das ist eine Steigerung, um zu sagen, hey, jetzt hier, wie so ein Paukenschlag, jetzt hier wird es wichtig und wird es noch besser. Wird es ganz wichtig. Und damit steht dieses Buch in der Mitte. Von dieses Buch, dieses Kapitel steht in der Mitte von diesem Buch und ragt heraus. Genau. Da gibt es noch manche Details, in die ich mich jetzt nicht verlieren möchte. Ich möchte noch einen Hinweis zu Kapitel 5 geben. Dieses Kapitel 5 ist eine Ausnahme. Es hat auch 22 Verse, wenn ihr reinschaut, aber dieses Kapitel 5 hat kein A, B, C, sondern dieses Kapitel 5 ist ein reines Chaos. In diesem Buchstaben, am Anfang, ein reines Chaos. Und man bekommt den Eindruck, das schreiben die Menschen, die das Hebräische können, man bekommt diesen Eindruck, dass am Ende von diesem Buch der Schreiber einfach mit viel, viel Hirnschmalz investiert hat, um diesen guten Reim zu schreiben, und plötzlich einfach zusammenbricht und eine Krise kriegt und sagt, hey, alles nur noch schlimm. Und schlimm und ein Riesenchaos, ein Gefühlschaos in ihm. Er spricht in Vers 17, mein Herz ist krank und er kann nicht mehr. Das ist deswegen habe ich vorher gesagt, das ist der Tiefpunkt. Da gibt jegliche Struktur und jegliche Reimform wird abgebrochen. Das ist, keine Ahnung, vielleicht, wir würden einen Aufsatz schreiben, warum auch immer, in Partnerarbeit, Melea schreibt 4 Kapitel und ich komme im 5. Kapitel dran und der Lehrer wird es sofort merken, einfach nur noch Chaos und schlecht, so in dieser Hinsicht. Das ist dieses Kapitel 5, ein absoluter Tiefpunkt, der Mensch ist im Boden zerstört. Warum dieses A, B, C, D bis Z und so weiter, warum? Verschiedene Gründe, die Hebräer können es besser auswendig lernen. Man weiß genau, wo die Kapitel anfangen, enden. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, die Botschaft ist von A bis Z, oder beziehungsweise im Hebräischen dann eben nicht, aber von A bis Z, das Ganze. Es wird das ganze Leid beschrieben, in all seinem Umfang. Das wird hier beschrieben. Und das ist ein Grund, warum ich vorher sage, das ist ein Buch, das das Leid in die tiefste Dimension mit hineinnimmt, weil das Leid in seinem umfassenden Maß beschrieben wird. Kapitel 3, wie gesagt, ist das Herzstück, das wollen wir uns am Freitag anschauen. Kapitel 3 ist auch das einzige Kapitel, das ein bisschen Hoffnung hat. Ein bisschen im Sinne von, ja, es sind über 10 Verse, aber so ein paar Verse Hoffnung gibt es da drin. Kapitel 4 hat noch einen einzigen Vers, den habe ich euch vorher gelesen. Kapitel 5 gibt es nochmal 2 Verse. Es scheint so, wenn man dieses Buch liest, die ersten 2 Kapitel sind nur schwarz. Dann kommt in Kapitel 3 übrigens das Leiden eines Einzelnen, stellvertretend für das Volk. Da kommt Hoffnung auf, ein Hauch von Hoffnung. Und diese Hoffnung, die schwappt in Kapitel 4 über. Und die hat nochmal eine kleine Auswirkung in Kapitel 5. Sie zieht sich durch, aber man merkt trotzdem die Schwere dieses Gerichtes. Lasst uns durch diese 5 Kapitel durchgehen, beziehungsweise Kapitel 3 werde ich auslassen, aber lasst euch durch diese 5 Kapitel durchgehen. Ich versuche euch beispielhaft das große Thema, das eine Thema in den jeweiligen Kapitel zu beschreiben. Kapitel 1 beschreibt die Klage der Fürstin Jerusalems, weil sie zur Witwe wurde. Die große, Kapitel Vers 1 werden wir gleich, die volksreiche Stadt, die große Stadt wurde zur Witwe und trauert. Ich möchte da die ersten 4 Verse lesen und gleich das erste Wort nochmal kommentieren. Wie, andere übersetzen mit ach oder ach weh oder einfach nur weh. Dieses Wort wie meint, oder andere Frage, mit welchem Buchstaben fängt es an? Ah, sehr gut, ihr habt aufgepasst. Dieses Wort beschreibt eine Klage, weil jemand überfordert ist, weil jemand in einer auswegslosen Situation ist, weil jemand sagt, ich habe keine Ahnung, was soll ich hier tun? Völlig verzweifelt, das ist dieses Wort. Übrigens in Kapitel 2 fängt es so an, Kapitel 4 fängt es so an. Das ist die Überschrift in der hebräischen Bibel, dieses Wort. Wie sitzt einsam die volkreiche Stadt, ist eine Witwe gleich geworden, die Große unter den Nationen, die Fürstin unter den Landschaften ist frohnpflichtig geworden. Bitterlich weint sie bei Nacht und ihre Tränen sind auf ihren Wangen und hat keinen Tröster unter allen, die sie liebten. Das sind die fremden Götzen. All ihre Freunde haben treulos an ihr gehandelt und sind ihr zu Feinden geworden. Juda ist ausgewandert vor Elend und vor schwerer Dienstbarkeit. Es wohnt unter den Nationen, hat keine Ruhe gefunden. Seine Verfolger haben es mit Bedrängnis ergriffen. Die Wege Zions trauern, weil niemand zum Fest kommt und alle ihre Tore sind öde. Ihre Priester seufzen und ihre Jungfrauen sind betrübt. Und ihr selbst ist es bitter. Das ist ein Kapitel voll von Trauer und Leid, weil das so schwer ist, dieses Gericht. Kapitel 2 ändert den Ton komplett und blickt, wenn Kapitel 1, als die Stadt war, den Trauer niedergesunken dasitzt, ist Kapitel 2 der Blick in den Himmel zu Gott und er beschreibt, Gott ist der Richter und Gott ist derjenige, der dich gerichtet hat. Vers 1, Kapitel 2, Vers 1, wieder unser Wie. Wie umwölkt der Herr in seinem Zorn die Tochter Zion. Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel zur Erde geworfen und den Schemel seiner Füße nicht gedacht am Tag seines Zorns. Und jetzt geht es weiter in diesem Kapitel. Der Herr hat schonungslos vernichtet alle Städte Jakobs. Er hat in seinem Grimm niedergerissen, die Festung der Tochter Juda zu Boden geworfen, entweiht hat er das Königtum seiner Fürsten. In Zornglut hat er abgehauen, jedes Horn. Er hat die Rechte zurückgezogen und so weiter. Er hat den Bogen gespannt, er hat seinen Grimm ausgegossen, er ist wie ein Feind geworden. Er hat ihr Gehege verwüstet. Er. Gott ist der Richter dieses Volkes, weil es in Sünde tief verstrickt ist. Es endet in Vers 21 und 22, dass Gott alle am Tag seines Zornes geschlachtet hat, alle vernichtet hat, Vers 22. Meine Schrecknisse hast du von allen Seiten herbeigerufen, wie an einem Festtag. Nicht einer entkam oder blieb übrig am Tage des Zornes des Herrn. Gott ist der Richter. Gott ist der Richter, der alle zerstört hat. Und hier können wir kurz stehen bleiben, wenn wir die Frage stellen, wie passt Gottes Souveränität und Leid zusammen? Die sogenannte Theodizee-Frage. Klagelieder hat eine eindeutige Antwort. Gott ist derjenige, der Leid und Gericht aktiv herbeiführt. Er ist derjenige, der richtet. In diesem Zusammenhang auf Sünde hin, weil das Volk über Generationen hin in Sünde war. Er ist der, der richtet. Und wenn ich direkt in Sünde, dann im Rückblick auf die Sünde Adams und er bleibt doch der Gerechte. Aber die gute Botschaft für jeden in Christus, das gilt niemals für einen Christen, weil Christus dieses Gericht getragen hat. Gott wird einen Christen niemals wegen seinen eigenen Sünden richten, weil Christus die Strafe getragen hat. Aber doch ist Gott der Richter. Kapitel 3 möchte ich überspringen. Das ist, wie gesagt, das Leiden des einen stellvertretend und wegen seines Volkes. Und dann in Kapitel 4. Kapitel 4 ist ein Bericht, der vor allem die Brutalität herausstreicht. Das Gericht ist brutal über dem Volk. Schaut mal mit mir in die Verse 3 bis 6. Selbst Schakale reichen ihre Brust, säugen ihre Jungen. Die Tochter meines Volkes ist grausam geworden, wie die Strauße in der Wüste. Die Zunge der Säuglinge klebt vor Durst an seinem Gaumen. Die Kinder fordern Brot und niemand bricht es ihnen. Die Leckerbisse aßen, schmachten draußen auf den Straßen. Die auf Karmesin getragen wurden, liegen auf den Mistlachen. Die Schuld der Tochter meines Volkes ist größer als die Sünde Sodoms. Das ist ein Ausdruck für die Brutalität der Sünde, die diese Stadt zerfressen hat. Sünde ist so unglaublich brutal, dass Kinder nicht mehr gedrängt werden können. So brutal. Vers 9 und Vers 10 möchte ich nochmal lesen. Die vom Schwert erschlagen sind glücklicher als die vom Hunger getöteten. Und die zunichte gemacht durchbohrt von Mangel an Früchten des Feldes. Die Situation ist die Stadt wird belagert und hat irgendwann kein Essen mehr. Wir kennen das aus den mittelalterlichen Burgen, hat irgendwann kein Essen mehr. Und dann ist dieser Hunger da. Jetzt guck mal, Vers 10, das ist dieser Vers, den ich vorher bei 5. Mose schon mal angesprochen hatte. Die Hände barmherziger Frauen, bitte beachtet, barmherziger Frauen, haben ihre Kinder gekocht. Sie wurden ihnen zur Speise bei der Zertrümmerung der Tochter meines Volkes. Die Gemeinde, das ist die Brutalität und die Hässlichkeit der Sünde. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, wie viele Frauen von euch sind hier, wo ich sagen würde, ihr seid barmherzige Frauen. Ich meine es von Herzen, barmherzige Frauen. Und keinem von euch würde ich es zutrauen, so brutale Hässlichkeiten zu machen. Das ist, was Sünde mit einem Menschen macht, sich so zerfrisst und so zugrunde richtet. Das ist die hässliche Macht der Sünde. Was ist das Evangelium an dieser Stelle? Christus hat die Macht der Sünde überwunden. Wir haben das vor 2 Wochen gehabt. Wir sind mit Christus gestorben in der Taufe und mit ihm auferstanden. Damit dieser Welt und der Sünde gestorben in Christus und leben mit ihm in einem neuen Leben. Dass die Sünde in einem Christen niemals zu so einer Brutalität kommt, haben wir allein Christus zu verdanken, weil er ein herrliches, wunderbares Werk vollbracht hat. Er hat uns befreit von der Sünde und er wird sie an einem Tag, wenn er wiederkommt, vollkommen aus dieser Welt schaffen. Christus ist die Hoffnung auf Herrlichkeit in uns, oder? Die die Hoffnung an Christus, allein in ihm. Kapitel 5, Kapitel 4 ist das Kapitel, das die Brutalität der Sünde beschreibt. Kapitel 5 ist ein Kapitel, ich habe es vorher schon angesprochen, wo einfach der Beter zerbricht, niederbricht und sagt, alles schlimm und seufzen, wir gehen kaputt um dieser Last. Schaut mal in diesem Kapitel, wie es hier beschrieben wird. Gedenke Herr dessen, was uns geschehen ist. Schau her auf und sieh unsere Schmach. Unser Erbteil ist Fremden zugefallen. Unsere Häuser Ausländer. Wir sind Waise geworden, ohne Väter. Unsere Mütter sind Witwen. Unser Wasser trinken wir für Geld. Unser Holz bekommen wir gegen Zahlen. Unsere Verfolger sind uns auf den Nacken. Wir ermatten. Man lässt uns keine Ruhe und so weiter und so fort. Das zieht sich durch das ganze Kapitel durch. Wir leiden. Wir sind zerschmettert. Wir sind zerschmettert. In diesem Kapitel, Vers 15 bis 17, kommen wir am Tiefpunkt an. Können hier von geistlicher Depression sprechen. Dieses Volk zerbricht und kommt in geistliche Depression hinein. Die Freude, Vers 15, die Freude unseres Herzens hat aufgehört. In Trauer ist unser Reigen verwandelt. Gefallen ist die Krone unseres Hauptes. Wehe uns, denn wir haben gesündigt. Deswegen geistliche Depression, nicht jede Depression, geistliche Depression, die von Sünde herfährt, wo sie sagen, wir sind dann völlig am Boden zerstört. Was die Folge? Vers 17. Darum ist unser Herz krank geworden und dieser Dingwelle unsere Augen verdunkelt. Er sagt, wir sind völlig krank, völlig am Ende. Unsere Augen sind verdunkelt, wir haben keinen Blick mehr auf den Herrn. Diese Formulierung wird im Prediger verwendet für einen, der bald stirbt, der nichts mehr sieht, grau und starr hat. Im Endstadium. Dieses Kapitel ist ein Ausdruck dafür, dass das Volk völlig unter den Sünden zerbricht und am Ende ist. Wir haben es vorher schon gelesen, es klagt, weil Gott nicht mehr bei ihnen ist. Ich lese nochmal den Vers 20. Warum willst du uns für immer vergessen und uns verlassen auf immer da? Herr, bring uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage wie von alters her. Oder hast du uns ganz und gar verworfen, allzu sehr auf uns zu zürnen? Das ist das Ende dieses Buch, wo der Kläger einfach da sitzt und sagt, aus und Ende, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Auch hier möchte ich eine kurze Anwendung machen. Klage. Das Buch, allein die Existenz von dieses Buchs Klagelieder heißt, Klage ist keine Sünde. Gott hat inspiriert, dass Klage aufgeschrieben wurde. Weiter, Gott möchte Klage, weil es der Mensch zur Verarbeitung braucht. Gott möchte Klage. Gott hat es gefallen, einen Menschen zu beauftragen oder sogar eine Gruppe von Menschen zu beauftragen, dass hinzusitzen und niederzuschreiben. Erinnert euch, A, B, C, D, da haben die nicht in 5 Minuten runtergeschrieben. Die mussten da lange sitzen und Gott hat da seinen Geist gegeben und er wollte, dass das so niedergeschrieben wird. Warum? Weil er möchte, dass sein Volk klagt. Und noch eine dritte Beobachtung. Sein Volk klagt über die Situation, in die sie selber gekommen sind. Sein Volk klagt aufgrund seiner eigenen Sünden. Nicht allein von Sünde, die irgendwie hat passiert, sondern klagt aufgrund der eigenen Sünden, unter der man zerbricht. Das ist, was Gott möchte. Was ist das Evangelium dabei? Klage führt in das Wesen Gottes hinein. Das werden wir in Kapitel 3 am Freitag sehen. In das Wesen Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist gute Klage. Das ist die Klage, die wir hier in diesem Kapitel haben. Und zwar in einem Stadium, wo das noch wenig Raum hat. Andere Psalmen lesen wir mehr davon, aber in diesem Buch hat es wenig Raum, so groß die Klage. Aber Klage führt immer zu Gott in sein Wesen und das im Angesicht Christi, zu seinen Leiden. Das ist gute und gesunde Klage. Was ist dieses Buch Klagelieder? Und damit möchte ich abschließen und es nochmal zusammenfassen. Was ist dieses Buch der Klagelieder? Jakob, willst du nochmal die Folie einblenden? Dankeschön. Die Klage ist das Klage des Volkes aufgrund von seiner eigenen Sünde. Verarbeitet es wie Gottes Bundesfluch. Gott verflucht das Volk. Und wir haben gesehen, in absolut grausamer Brutalität, weil Gott gerecht ist und die Sünde bis zum Äußersten richten wird. So richtet Gott. Aber das tun wir mit dem Blick auf Christus oder und mit dem Blick auf das ewige Gericht. Diese zwei, dort wird Gottes Bundesfluch sich erfüllen. Und die Botschaft für uns als Volk Gottes ist, Christus hat das größte Leid getragen. Deswegen haben wir in Klagen einen Ausgang, weil Christus es getragen hat. Daran erinnern wir uns an Karfreitag. Da darf ich freue mich wirklich drauf, mit euch Kapitel 3 anschauen und da nochmal reintauchen, um zu schauen, was hat unser Herr an Leid getragen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich möchte zu dir kommen und mit dir reden, weil du derjenige bist, der meinen Bundesfluch getragen hat. Du bist derjenige, der all das Schreckliche, was ich hätte tragen müssen, getragen hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke für diese Gnade. Danke, dass ich weiß, in dir ist mein Gericht schon geschehen. Danke, dass du es aus Liebe getan hast. So bitte schenke das in unseren Herzen, dass wir unseren Blick auf dich wissen, das größte Gericht ist getragen und in dir ist die Überwindung für alles Leid, spätestens dann, wenn du kommst. Amen.